Deutschlandfunk. Tag für Tag. Durch die Sendung führt sie heute Caroline Born. Guten Morgen. Zuerst blicken wir in die USA. Wenn dort von der Beziehung zwischen Religion und Politik die Rede ist, dann denken viele zunächst an konservative Christen, die gegen Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe sind. Tatsächlich sind die Evangelikalen in den USA eine einflussreiche Gruppe. Neben diesen sogenannten religiösen Rechten gibt es aber tatsächlich auch eine religiöse Linke. Außerdem geht es um Seelsorger auf Flughäfen. Die haben gerade alle Hände voll zu tun, denn sie kümmern sich um Passagiere, die dort im Transitbereich festsitzen. Gut eine Woche ist es her, dass sich der US-amerikanische Präsident Trump mit einer Bibel in der Hand hat fotografieren lassen. Wir haben in dieser Sendung bereits darüber gesprochen, dass Donald Trump mit seinem Bibelfoto um die Gunst der evangelikalen Christen wirbt, eine Gruppe, die zu seiner Stammwählerschaft gehört. Neben diesen religiösen Rechten gibt es in den USA auch eine religiöse Linke. Weniger laut und weniger sichtbar hat sie dennoch eine lange Tradition in den USA, wie der Journalist Jack Jenkins in seinem neuen Buch American Prophets eindrucksvoll zeigt. Aktuell prangern die Gemeinden vor allem Rassismus an oder kritisieren Trumps Politik, wie Sinje Stattlich berichtet.
Even when we're apart, may we feel our spirits close.
Ein Gottesdienst in der Judson Memorial Church, einer Baptistenkirche in Manhattan, wegen der Corona-Pandemie momentan nur online zu sehen. Reverend Donna Scaper wird aus ihrem Wohnzimmer zugeschaltet. Die Pastorin liest eine Passage aus dem zweiten Buch Mose und deutet den Bibeltext politisch. Für sie ist Religion per se politisch.
We have three problems. Forgive the cliche, I just have to say it out loud. One is the virus, the second is the economy, and the third is the president.
Wir haben drei Probleme. Eins ist das Virus, das zweite ist die Wirtschaft und das dritte ist der Präsident. Wir bräuchten jetzt Führung, jemanden, der sich um uns kümmert und über uns wacht. Jemand, der das Gemeinwesen lenken kann.
Und das tue der aktuelle Präsident nicht. Die Allianz mancher Christen mit Donald Trump sei nicht im Sinne Jesu, sagt Donna Scaper im Gespräch.
There's nothing higher than God.
Es gibt nichts Höheres als Gott. Der Staat steht nicht über Gott. Der Präsident ist nicht Gott, auch wenn er vielleicht denkt, er sei es. Und deswegen unterstellt diese Maxime, dass Christen sich einfach aus der Politik heraushalten sollten, dass Politik größer sei als Gott. Und das stimmt nicht. Damit Gott Gott sein kann, muss er uns leiten und über allem stehen. Tatsächlich über allem.
Der Autor Jack Jenkins zählt Donna Scapers Gemeinde in seinem neuen Buch American Prophets zur sogenannten religiösen Linken in den USA, weil ihre Mitglieder sich für Minderheiten engagieren, für Klimaschutz und gegen Polizeigewalt. Jenkins schreibt, einen solchen religiös motivierten Einsatz für politisch linke Themen habe es im Verlauf der amerikanischen Geschichte immer wieder und in verschiedenen Formen gegeben.
Ein klassisches Beispiel ist die Abschaffung der Sklaverei, bei der Kirchenvertreter eine wichtige Rolle gespielt haben. Ein anderes ist die Bürgerrechtsbewegung der 60er, in der Geistliche wie Martin Luther King Jr. für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner gekämpft haben. Und überhaupt, politisch linke christliche Strömungen haben während des gesamten 20. Jahrhunderts, vor allem in der ersten Hälfte, die Politik entscheidend beeinflusst.
Erst als Reaktion auf dieses politisch-liberale Christentum habe sich die religiöse Rechte entwickelt, deren Vertreter sich traditionell im republikanischen Lager verorten und die sich zum Beispiel gegen eine liberale Sexualmoral oder Abtreibung wenden. Die religiöse Rechte sei eine relativ homogene Gruppe, bestehend vor allem aus weißen Christen, analysiert Jenkins, im Gegensatz zur religiösen Linken.
Die aktuelle religiöse Linke ist sehr vielfältig, auch konfessionell. Sie ist nicht nur christlich, sie umfasst Christen und Juden und Muslime und Sikhs und Hindus. Das ist eine große Bandbreite von Gruppen, die sich in den letzten Jahrzehnten oft unter dem Dach einer linksliberalen Agenda zusammengefunden haben oder sogar in der Partei der Demokraten. Was sie verbindet, sie kämpfen oft für bestimmte Themen.
Vertreter des Sanctuary Movement etwa öffnen ihre Kirchen für illegale Einwanderer, um sie vor Abschiebung zu schützen. Ureinwohner der USA berufen sich immer wieder auf ihre Spiritualität, etwa wenn sie ihnen heiliges Land vor Bebauung schützen wollen. Und die Kapitalismuskritik eines wiederaufkommenden christlichen Sozialismus verweist auf die Verantwortung der Gesellschaft für die Armen und Schwachen. Jack Jenkins, der für den Religion News Service arbeitet, analysiert als Fachjournalist das Phänomen so.
Wenn linke Christen sich etwa für Flüchtlinge einsetzen, dann berufen sie sich auf Bibelstellen, die davon handeln, Fremde willkommen zu heißen. Das Gleiche tun zum Beispiel religiöse Juden. Für sie ist ihr Engagement in ihrem Glauben und in ihrer jüdischen Identität begründet. Es wäre vereinfacht zu sagen, dass es eine zentrale linke Theologie gäbe. Es sind eher sich überlappende theologische Ansätze, die in die gleiche politische Richtung führen und die sich auch mit säkularen Anliegen überschneiden.
Eine der größten kirchlich progressiven Bewegungen in den USA ist die Poor People's Campaign, die das Erbe von Martin Luther King fortführen will und sich mit landesweiten Demonstrationen gegen Armut, Ungleichheit und Rassismus wendet. Geleitet wird sie heute von einer Theologin und einem Theologen. Der protestantische Pastor William Barber aus North Carolina ist eine Art Superstar der Protestbewegung. Sein zentrales Thema: die Rolle der Unterdrückten, der Abgelehnten.
I know the power of getting together, because when Moses and the people that had been rejected got together and his rod got together, Pharaoh came down and the Red Sea had to open up.
Was der religiösen Linken paradoxerweise geholfen habe, das sei die Präsidentschaft von Donald Trump, sagt Autor Jack Jenkins.
It is the resistance movement against Trump.
Die religiöse Linke hat erst durch den Protest gegen Trump so richtig nationale Aufmerksamkeit bekommen und plötzlich sogar mehr als die religiöse Rechte, weil die nämlich an der Macht sind. Und was die religiöse Linke richtig gut kann, das ist Protest gegen die Mächtigen.
Auch für Pastorin Donna Scaper aus New York ist dieser Protest wichtig. Allerdings findet sie politische Kategorien wie links und rechts am Ende nicht so entscheidend.
Man kann zur religiösen Linken gehören und auch sehr engstirnig sein. Und man kann sicher zur Rechten gehören und auch sehr engstirnig sein. Mich interessiert vor allem, ob Menschen aufgeschlossen sind und bleiben und nicht, wie weit links sie stehen.
Die religiöse Linke in den USA. Ein Bericht aus New York von Sinje Stattlich. Auf den Flughäfen in Deutschland sind die Gänge in den Terminals derzeit menschenleer, wie Geisterflughäfen. Der Passagierverkehr ist infolge der Corona-Epidemie fast ganz heruntergefahren. Wer auf dem Flughafen in Frankfurt trotzdem viel zu tun hat, sind die Flughafenseelsorger der evangelischen und katholischen Kirche. Und zwar so viel wie noch nie. Obwohl die Hauptaufgabe der Pastoren und Geistlichen gerade wegfällt, nämlich sich um die Gottesdienste in den Kapellen zu kümmern oder Gespräche mit den Reisenden zu führen, die Todesfälle im Urlaub erlitten haben oder durch Unfälle und Katastrophen in Not geraten sind. Mechthild Klein hat mit einer Flughafenseelsorgerin der Evangelischen Kirche in Frankfurt darüber gesprochen, welche anderen Aufgaben während der Corona-Krise auf sie und ihr Team zukommen.
Die evangelische Pastorin Bettina Klünemann und ihr katholischer Amtskollege, der Ordensmann Heinz Goldkuhle, betreuen wohl eine der größten Gemeinden der Welt. zumindest potenziell. Rund 70 Millionen Passagiere pro Jahr und 81.000 Mitarbeiter. Um all diese Menschen im Frankfurter Flughafen können sie sich kümmern. Die Seelsorger und ihr Team spenden Reisegruppen einen Segen, feiern Gottesdienste und sogar Hochzeiten auf dem Flughafen. Vor allem aber unterstützen sie Menschen in Notfällen und Krisen.
Jemand ist im Urlaub verstorben und jetzt kommt die Familie nur noch ohne diesen Menschen zurück und muss hier empfangen werden, begleitet werden.
Pastorin Bettina Klünemann kann auf Erfahrungen aus 18 Jahren Notfallseelsorge zurückgreifen. Auf dem Frankfurter Flughafen gibt es 9 Kapellen bzw. Gebetsräume, jeweils 3 für Christen, Juden und Muslime. Doch alle Gebetsräume sind derzeit geschlossen, wegen der Hygieneauflagen um die Corona-Pandemie. Die Pastorin und ihr Team sind trotzdem gerade im Dauereinsatz für Passagiere, die im Transitbereich gestrandet sind. Hunderte Menschen sind betroffen.
Wir hatten auch Menschen, die dann einreisen durften nach Deutschland nach einer langen Zeit im Transit und jetzt immer noch warten. Also wir haben noch Menschen, die seit Mitte März jetzt hier in Deutschland immer noch warten, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren können. Also das sind jetzt ganz besonders Algerier, Marokkaner, Chinesen teilweise, die noch warten auf Rückflüge. Und das sind so diejenigen, die mit am längsten jetzt im Augenblick hier ausharren.
Rund 100 Menschen hat das kleine Team der evangelischen und katholischen Seelsorgerinnen mit dem Nötigsten versorgt, Verwandte oder Konsulate kontaktiert und vieles mehr. Zusammen mit dem Terminal Duty Management des Flughafenbetreibers und dem kirchlichen Sozialdienst. Die Passagiere im Transitbereich hat es wirklich hart getroffen. Sie sitzen in Frankfurt fest, weil die Grenzen der EU und auch Deutschlands geschlossen sind. Oder weil sie nach dem Umstieg in Frankfurt plötzlich nicht mehr weiterfliegen konnten. Weder nach Kanada noch nach Südamerika.
Wir wissen, dass die Bundespolizei viele Zurückweisungen ausgesprochen hat. Also Menschen, die eigentlich hofften oder dachten, sie könnten hier einreisen, dann aber doch nicht einreisen konnten, dann wieder zurück mussten in ihre Heimatländer, was nicht so einfach ist bei so einem ausgedünnten Flugplan. Also ja, ich kann das gar nicht sagen, wie viele hier die ganze Zeit jetzt schon insgesamt gewesen sind. Wahrscheinlich sind es über 1.000, die dann hier zeitweise einfach gestrandet waren.
Gestrandet, das heißt Übernachtung auf Feldbetten in einem abgetrennten Bereich mit anderen Reisenden im Flughafenterminal. Eine Dusche ist zeitweise geöffnet und eine kleine Terrasse. Aber bis auf ein Schnellrestaurant haben fast alle Geschäfte im Flughafen geschlossen. Ständig hören sie aus den Lautsprechern die Ansagen mit der Bitte um 1,5 Meter Abstand, auch im Transitbereich.
Und dann sind in dem Bereich maximal 10 Feldbetten zugelassen. Und der ist dann reserviert für die Leute, die einfach längerfristig hier sind, die auch nicht das Geld haben, um jetzt ins Transithotel zu gehen.
Deshalb hilft die Pastorin mit ihrem Team. Bei der Essensversorgung, auch mit Decken oder Kleidung. Die Passagiere haben ja nur ihr Handgepäck dabei. Wenn man mehrere Wochen in diesem Provisorium verbringen muss, ohne Privatsphäre, dann geht das ans Gemüt. Viele haben auch Angst um ihren Arbeitsplatz.
Was am schwierigsten ist, ist eigentlich diese Ungewissheit oft, und dass dann ein Flug angesetzt wird und dann fällt der wieder aus, der Flug, und nicht jedes Land lässt seine Landsleute einfach so einreisen, sondern manche haben bestimmte Regularien, dass nur so und so viele Leute pro Tag kommen dürfen und dann braucht man wiederum eine Genehmigung des eigenen Landes.
Die Seelsorger versuchen, die Wünsche der Gestrandeten zu erfüllen. Es geht um warme Kleidung, Süßigkeiten oder fehlende Medikamente. Manchmal werden sie auch um gemeinsame Andachten gebeten.
Klar wissen die, dass wir von der christlichen Seelsorge kommen, aber das zählt einfach in dem Moment nicht. Wir wissen, wir können auch miteinander beten und füreinander beten und das ist dann auch ein ganz wichtiger Moment.
Manchmal wird der Pastorin die Frage gestellt, ob die Seelsorger nicht zum Teil die Fürsorgeaufgaben des Flughafenbetreibers übernehmen. Bettina Klünemann sieht das anders. Sie sagt:
Ich denke, wir gucken einfach, wo ist jemand bedürftig, wo ist eine Not da und wo braucht jemand was. Und seien es jetzt die Spielsachen für ein Kind oder nochmal Malstifte und Papier und sowas alles. Oder echt mal eine Schokolade oder eine Schachtel Zigaretten für einen, der Raucher ist und vor lauter Nervosität nicht mehr weiterkommt.
Ihr katholischer Kollege hilft aus dem Homeoffice, weil er zur Risikogruppe gehört. Beide erinnern sich, wie auch Deutsche sie um seelischen Beistand gebeten haben. Und zwar jene, die nach vielen Tagen oder Wochen aus dem Lockdown fern der EU nach Deutschland zurückkehrten.
Wir sind ja hier in Deutschland noch relativ gut dran gewesen. Ja? Wir hatten die Kontaktsperre und so weiter und so fort. Aber wir konnten eigentlich jeden Tag raus, wir konnten einkaufen gehen. In vielen Ländern war das nicht möglich. Und für manche war das auch eine wirklich traumatische Situation, dass sie so eingesperrt waren in einem fremden Land. Also das ist so ein Punkt, wo Menschen wirklich Bedürfnis haben, auch davon zu erzählen und auch das so ein Stück weit dadurch auch so zu verarbeiten, merkt man richtig.
Bis zum 15. Juni sind die deutschen Grenzen für Einreisende aus Nicht-EU-Ländern geschlossen. Mitte Juni sollen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert werden, sagt Flughafenpastorin Klünemann. Das sei für die Menschen im Transitbereich so etwas wie das Licht am Ende des Tunnels, die Hoffnung, endlich weiterreisen zu können.
Mechthild Klein über Flughafenseelsorger, die sich in Frankfurt am Main um gestrandete Passagiere kümmern. Hinter einer traumhaften Felsenkulisse ragen die mächtigen Mauern des Klosters hervor. Die Abtei Le Reims auf einer kleinen Insel vor Cannes gilt als eines der ältesten Klöster nördlich des Mittelmeers. Hier lebten einst Asketen, heute verkaufen die Mönche ihren Wein in alle Welt. Normalerweise bieten die Mönche auch Gästezimmer an, im Moment sind diese jedoch geschlossen, dennoch dürfen Tagesgäste mit einigen Einschränkungen mittlerweile wieder zum Beten auf die Insel kommen. Dieter Wulff hat die kleine französische Insel in der Zeit vor Corona besucht und sich gemeinsam mit einem Benediktiner dort umgesehen.
Das Kloster wurde am Anfang vom 5. Jahrhundert gegründet,
erklärt mir Philipp Wörl, der hier im Kloster nur Pater Antoine genannt wird. Das Kloster, entstanden so etwa um die Jahre 400 bis 410, ist damit eines der ältesten Klöster Europas, gegründet von Honoratus von Arles.
Der Honoratus war ein Römer, aus einer römischen Familie, aber seine Eltern waren in Trier. Der Honoratus und seine Mitbrüder kamen aus der Stadt Trier, die eine römische Stadt war.
Honoratus trat als junger Mann zum Christentum über und reiste nach Griechenland, um dort das Leben von Einsiedlern kennenzulernen. Und genau dieses asketische Leben wollte Honoratus danach auch hier umsetzen, auf einer kleinen Insel vor der französischen Mittelmeerküste. Später wurde die Insel dann nach ihm benannt, Saint-Honorat. Der Überlieferung nach kam Honoratus auf die Insel und bat Gott um Hilfe, erzählt Christophe de la Tour, der als Historiker im Stadtmuseum von Cannes arbeitet.
D'après la tradition de l'abbaye de Reims,
der Mythos sagt, dass die Insel voller Schlangen war, als Honoratus hierher kam. Er habe Gott gebeten, die Schlangen zu entfernen. Daraufhin habe es eine riesige Welle gegeben, einen Tsunami, der über die Insel hinwegfegte und alle Schlangen mit sich riss. Und Honoratus habe währenddessen auf einer Palme gesessen und gewartet, dass die Welle vorübergehe.
Se réfugie dans un palmier en attendant que la vague passe.
Christophe de la Tour glaubt, dass dieser Gründungsmythos tatsächlich auf eine große Überschwemmung zurückgehen könnte, ausgelöst durch ein Erdbeben. Trotzdem bleibt es für die Naturwissenschaft unerklärlich, dass es auf Saint-Honorat keine Schlangen gibt.
Es ist tatsächlich so, dass wir heute auf der Insel Sainte-Marguerite Schlangen haben, die bis zu 1,50 Meter lang werden. Und auf Saint-Honorat, die nur ein paar hundert Meter entfernt liegt, gibt es keine Schlangen.
Der Klostergründer Honoratus von Arles war schon bald von vielen Anhängern umgeben, für die er die Regel der vier Väter verfasste. Sie gilt als die älteste Klosterregel Galliens und war in Kraft, bis sich im Mittelalter auch hier ein regulärer Klosterorden gründete, erklärt mir der Mönch Antoine.
Und seit dem 7. Jahrhundert bis vor der Französischen Revolution, dann war es ein Benediktinerkloster, das ist die zweite Periode, ganz große, ganz lange Periode. Benediktinerkloster mit alles, was die Geschichte gebracht hat.
Mit der Französischen Revolution wurde auch dieses Kloster aufgelöst, aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts von Zisterziensern wiederbelebt. Heute lebt Antoine zusammen mit 19 weiteren Mönchen auf der Insel in der Zisterzienserabtei Laurence. Doch wie in vielen anderen Klöstern gibt es auch hier Nachwuchsprobleme.
Unser Problem ist nicht, eine Gesellschaft weitermachen zu können. Unser Leben ist, für Gott zu leben, ist monastisches Leben zu leben. Wenn jemand kommt, kommt jemand. Wenn niemand kommt, wird es geschlossen. Ganz einfach.
Um wirtschaftlich zu überleben, produzierten die Mönche jahrzehntelang Lavendel und Honig. Das sei schön und romantisch, meint Antoine, der im Kloster für die wirtschaftlichen Dinge zuständig ist, bringe aber nicht viel Geld.
Dann haben wir angefangen mit zwei Mitbrüdern, die gelernt haben. Und dann haben wir eine größere Weinberge aufgestellt. Und nach 10, 12 oder 15 Jahren haben wir einen guten Freund getroffen, der uns gesagt hat, aber ihr Wein hat Potenzial, um etwas viel besser zu werden.
Die Insel ist etwa 1 Kilometer lang und rund 600 Meter breit und inzwischen ist fast ein Drittel mit Weinbergen bedeckt.
Das gibt uns zwischen 25 und 30.000 Flaschen, nicht viel. Für uns ist es gut so. Alles wird hier gemacht und von hier gesendet.
Längst ist der biologisch angebaute Wein von Saint-Honorat zum Geheimtipp geworden, hat etliche Preise gewonnen und wird bis nach Japan verkauft zu Preisen, die dazu führten, dass sich die Mönche ihren eigenen Wein nur noch sonntags leisten und dann gibt es als Einkommensquelle noch 20 Gästezimmer. Schon immer, schon zu Zeiten des Honoratus von Arles, habe es auch Platz für Gäste gegeben, erklärt Antoine.
Vorne uns steht ein Garten, reserviert für die Gäste. Die können hier sitzen, lesen, beten. Die haben auch Möglichkeit, zur Kirche zu kommen, wenn es Gottesdienst gibt oder nicht, ganz allein für sich. Also die Gäste haben ein Zimmer mit Bett, Nachttisch, Tisch und Stuhl. Und Waschbecken, es ist ganz einfach bei uns her.
Für die Ferien- und Sommermonate sind die Zimmer schon weit im Voraus ausgebucht. Und sich einfach mit einer E-Mail anmelden geht auch nicht.
Wir fragen auch, dass die Leute kürzlich sagen, warum sie kommen werden. Denn wir sind hier am Meer, auf der Côte d'Azur. Und es wäre einfach, unser Exerzitienhaus als billiger Hotel zu nehmen. Das ist es nicht. Wir haben nur 20 Zimmer, also wollen wir unsere Zimmer behalten für Leute, die hier Exerzitien leben wollen.
Morgens mit der ersten Fähre kommt ein Koch vom Festland, der für Mönche und Gäste kocht. Alle bekommen das Gleiche und von den Gästen wird auch erwartet, dass sie wie die Mönche ihr Essen schweigend einnehmen.
Schweigen ist dann für uns eine Hilfe, um mehr empfänglich zu werden zu Gottes Dasein in uns, in unserem Leben.
Trotz Spitzenwein, mediterraner Küche und azurblauer Küste, ein bisschen Askese muss also nach wie vor sein. So wie es der Gründer des Klosters, Honoratus von Arles, vor 1600 Jahren wollte.
Dieter Wulff zu Besuch bei den Mönchen der Abtei Leras. Das war Tag für Tag. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Am Mikrofon verabschiedet sich Caroline Born.